guys, this is Killer Kelly, and you guys should totally listen to the podcast Catch Club.
Oh my God!
Hauptsache, ich habe gerade beim Einzählen teilweise überlegt, welche Zahl kommt jetzt als nächstes, Alter.
Hallo und herzlich willkommen hier im Catch Club. Es ist mal wieder komplett runter und drüber hier zu beginnen. Herrlich.
Ich lasse das auch drin.
Ja, also. Fantastisch. Wir sind hier in der neuen Folge Independent Circuit. Marcel habt ihr schon gehört. Ich bin wie immer der Dealer und dann gibt es da auf der anderen Seite noch den einzigen Bewohner von Köln-Bölk. Und das ist der Drew.
Hallo, Boss und Banger Game Changer.
Ja, er sagt es schon, Boss und Banger Game Changer. Game Changer Wrestling hatte endlich ihre Show im Hammerstein Ballroom. Ja, haben wir jetzt gesagt, gut, Hammerstein Ballroom, das gucken wir uns doch mal an, let's go.
Sicher, ist ja vor allem auch die größte Show jemals da im Hammerstein Ballroom, also selbst mit WWE, ECW und alles mitgerechnet, Ring of Honor. Ist schon geil.
Ist schon richtig gut. Mhm.
Wobei es irgendwie ein bisschen wack aussah, weil rechts, also vom Kamerabild aus rechts von den von diesem Balkon, dieses abgehangene Schwarze, dass da irgendwie, als hätten sie keine Lust gehabt, weiterzubauen, haben sie einfach abgehangen. Mäßig aus.
Ja, die haben da ja auch auf jeden Fall schon mal renoviert und ich war auch ein bisschen irritiert, weil ich kannte das halt noch aus den 90ern, dass so alles Gold war und aber
tatsächlich diese Balkone, so wie sie es aktuell gestrichen haben, sahen scheiße aus.
Ja.
Also.
Ja, gut, das Ding ist halt auch schon ein bisschen abgenutzt, sag ich mal. Dafür ist ja jetzt auch schon länger kein Catchen mehr gewesen. Ich weiß auch gar nicht, für was das sonst noch benutzt wird. Wahrscheinlich für Konzerte und so ein bisschen.
Ja.
Oder ob das vielleicht auch schon länger nicht mehr intakt ist oder vielleicht renoviert werden wird oder wurde oder was auch immer halt. Ja.
Nur deshalb konnte GCW die Show machen, weil die das einfach aktuell für Spottpreise raushauen zum Vermieten. Hauptsache es wird.
Die letzte Wrestling-Show laut Cage Match war 2019 dort.
Ja, von Ring of Honor wahrscheinlich, ne?
Ring of Honor und hier, wie heißen sie? Hammerstein Ballroom, nicht Hammerstein Ballroom, seht ihr alle. New Japan.
Hammerstein Ballroom Wrestling.
New Japan war da.
Ja, das macht ja auch Sinn, aber Ring of Honor veranstaltet da ja auch nicht mehr. So auf dem Punkt, okay, nach 2019 kam ja dann noch Pandemie. Und dann das Ende von Ring of Honor, also viele Gelegenheiten hatten sie ja dann sowieso nicht, aber die haben ja ihren Fokus auch ein bisschen von New York in Richtung Baltimore verlagert vor ein paar Jahren.
Genau.
Da ist auch deren Hauptsitz, glaube ich.
Mittlerweile, ja.
Ich habe mal gehört, das ergibt Sinn, dass man auch in der Nähe von dem veranstaltet, wo man seinen Hauptsitz hat.
Ja, dann hast du halt zumindest auch keine weiten Fahrten oder Anreisen für deinen Stuff und so weiter. Und die Athletic Commission von Baltimore ist halt wesentlich besser als die von New York.
Ja, wobei, es hieß ja im Vorfeld, Intergender Wrestling ist verboten und Blut ist verboten. Gut, Blut bei einer Kampfsportveranstaltung kannst du nicht immer ganz verändern, also wird es da wahrscheinlich hauptsächlich ums Bladen gegangen.
Ja, Bladen und vor allem Deathmatches.
Ja, genau. Ja, gut, das.
Aber sie haben ja schon in der Pre-Show auf diese Intergender-Regel geschissen.
Ja, entweder stimmte das halt nicht, oder vielleicht wird sowas auch dann in Multimatches außer Kraft gesetzt oder was auch immer, keine Ahnung halt, ne, also.
Ja.
Und vielleicht
ja, sagen ja, ich würde GCW auf jeden Fall zutrauen, dass er einfach komplett drauf geschissen
würde. Würde mich jetzt auch nicht überraschen, wenn es so wäre.
Nee. Wir sagen ja schon Pre-Show, genau, es gab die Pabst Blue Ribbon Pre-Show auf YouTube, die zwischenzeitlich wegen Copyright-Gründen runtergenommen wurde. Wow.
Wegen Entrance-Musiken oder was?
Irgendwie sowas, ja. Aber ist jetzt wieder komplett drauf. Und
ja, wahrscheinlich einfach nur den Part gesilenced und Abfahrt. Ja.
Haben sie den New Japan...
Oder Rechte nachgewiesen.
Haben sie den New Japan Togi Maka-Beweg einfach gemacht.
Jo.
Ja,
und auf jeden Fall...
Die Show gab es ja wahrscheinlich auch nur, weil man Zeitprobleme hatte.
Ja, eben, also... Hätte man es nur auf Fight TV gemacht, hätte man, glaube ich, keine Pre-Show gemacht.
Denke ich auch nicht.
Und wobei, ich glaube schon, aber du hättest auf jeden Fall das anders strukturiert, weil schon große Show. Ja. Auf jeden Fall gab es in der Pre-Show, die wurde moderiert von Lenny Leonard und Polo Del Mar. Finde ich großartig.
Schade, hat man die besten Kommentatoren leider nur in der Pre-Show, ist blöd.
Ja, vor allem Polo Del Mar ist halt selber besser als Kevin Chill und das muss was heißen.
Jeder ist besser als Kevin Chill, Entschuldigung.
Und
wahrscheinlich sogar wir. Lass mal einfach eine GCW-Show kommentieren, also im Nachgang, so als würden wir sie das, also wir gucken uns die zum ersten Mal an, kommentieren sie live und schicken das dann GCW, mal gucken, vielleicht kriegen wir dann Geld dafür oder kriegen die Shows umsonst, haben wir die live kommentiert.
Ja, oder eine Klage.
Für den deutschen Markt. Wir schicken es ja nur denen, wir laden es ja nirgendwo hoch.
Du, wenn GCW anfängt zu klagen, dann müsst ihr aufpassen, dass die nicht verklagt werden.
Das ist richtig.
IWTV grüßt.
Ja, ja, stimmt. Oh je.
Ja, das ist ja immer noch offen tatsächlich.
Ach.
Was war das nochmal für eine Nummer?
Mal ganz kurz, die hatten doch einen Vertrag, dass sie bei GC, dass sie bei IWTV Shows online packen. Und dann haben die doch einfach den Vertrag aufgelöst. Einfach so, weil die ja keinen Bock drauf hatten, weil die gemerkt haben, oh, wenn wir woanders unsere Shows releasen, dann haben wir ja nicht mehr so viele Rechte dran. Sprich, wenn wir die weitergeben, können wir doch nichts dran verdienen.
Genau, also das Hauptproblem war, dass als die Weiß-Doku rauskam, die Weiß-Dark Side of the Ring-Folge über Nick Gage.
Ja genau, das habe ich mitbekommen, da war ich dann auch hier Free GCW und sowas von sehr vielen
Wrestlern. Genau.
Ja, das war ja schon vorher.
Genau, es ging ja darum, dass Weiß dann halt Rechte gekauft hat von IWTV, die aber von GCW-Shows waren. Und GCW aber daran nichts mitverdient hat, weil die Shows ja von IWTV, also auf IWTV ausgestrahlt worden sind. Und IWTV ja quasi die Rechte an den Shows hat, die sie halt auf ihrer Plattform veröffentlichen. Und da hat halt GCW gesagt, da haben wir keinen Bock drauf. Weil das ja auch unsere Shows sind, weil es ja unser Bildmaterial ist. Ja, und dann halt diese anderen Sachen noch dazu und dann hat man halt gesagt, nee, keinen Bock drauf.
Ja.
Sie wollten aus dem Vertrag raus, was dann wohl sie gemacht haben, aber sie eigentlich nicht durften oder irgendwie sowas halt.
Und jetzt steht da gerade eine Schadensersatzforderung von $500,000 im Raum.
Genau.
Von IWTV an
ja.
GCW. Ja, moin. Können sie ja schon mal eine Crowdfunding-Kampagne dafür aufmachen, mhm. Wenn das durchgeht.
Genau. Auf jeden Fall.
Oder halt einfach ein Shirt auflegen, Save GCW. Ja, locker kaufen sich das ein paar tausend Menschen.
So, auf jeden Fall ging die Kickoff-Show dann mit einer Battle Royale los, von der man gar nicht wusste, wie viele Leute und was und wo.
Ich war so verwirrt.
Ich auch zu Beginn. Das war,
ich habe ewig gebraucht, bis ich gerafft habe. Ich gucke gerade eine Battle Royale.
Das war dann.
Also ich habe sie bei der Arbeit nebenbei geguckt, Homeoffice sei Dank. Und war so, was passiert da gerade? Warum?
Ja. Das war dann eine 20-Man Battle Royale. Ich habe auch schon zu Dings geschrieben, zu Drew dann am Montag. Oh, sind da lustige Leute bei. Wie zum Beispiel No Legs Dustin Thomas. Wer war noch Lustiges dabei? Rukus war am Start, Indie Hall of Famer.
Psycho Clown,
ja. Paro.
Ich habe mich halt gewundert, weil sie haben ja immer im Laufe, auch im Vorfeld zu der Show, immer mehr Leute einfach ankündigt. Ja, der wird dabei sein, dem seine Mutter wird dabei sein, der Hund von dem Typen, den haben wir auch noch am Start. Ah, der Typ ohne Beine, den holen wir auch noch. Und,
Ey, komm, der Typ ohne Beine, der ist eigentlich immer ganz lustig anzusehen für so ein.
Natürlich. Aber es wurden halt immer mehr Leute announced. Ich dachte so, ja, wie wollen sie die jetzt alle unterbringen? Ja, gut, da macht so ein Rumble halt schon Sinn, natürlich.
Wie gesagt, dann Jiraiya Kai war am Start. Thunder Rosa war am Start.
Über Lufisto hatte ich mich tatsächlich sehr
gefreut. Lufisto auch sehr toll.
Auch sehr geil. Die ist ja einen Tag vorher in die Indie Hall of Fame aufgenommen worden.
Kann ich übrigens empfehlen, ihre Rede, sehr schön, was sie erzählt hat, war sehr toll.
Die hat ja sogar WXW auf ihrem Twitter-Account geteilt.
Und sie hatte halt auch erwähnt, dass sie, als sie in den Ende der 90er angefangen hat zu catchen, hatte sie so ein Lawsuit gegen irgendeinen Bundesstaat, weil in dem Bundes, weil die die verklagt hatten, weil sie Intergender-Wrestling gemacht hat.
Krass.
Aber wahrscheinlich hat auch nur sie und nicht den Typen, der mit im Ring stand.
Ja, genau.
Ja.
Hey.
Und dann hat sie sich das erklärt, dass sie Intergender-Wrestling machen darf.
Krass.
Und
heute ist es einfach für die meisten Menschen einfach ganz
ja.
normal.
Ja, so dann kam Alter. Noch kam B-Boy noch raus, wo ich so, war, der lebt noch. B-Boy, Juicy Final, Rukus hatte ich ja schon gesagt, Nate Rapp. Bester Mann, Joja war am Start und bei Joja muss ich so lachen. Der kommt rein, guckt Dark Sheik an. Dark Sheik schmeißt ihn in die Seile, er kommt zurück, Spanish Fly. Ja, mach ich halt auch immer als erstes, wenn ich in eine Battle Royale komme.
Sicher, frag mal A-Kid bei Ambition.
Hm?
Ja, frag mal deine Knie.
Ja, meine Knie sagen, du kannst nicht mal Wäsche hochholen. ja, auf jeden Fall. Das Ganze hat dann gewonnen Big Win. Weil Big Win ist der Sohn von 911. Und yes. 911 ist ECW-Wrestler. Ehemaliger natürlich. Der halt auch eben mehrmals im Hammerstand Ballroom gewrestelt hat. Und ich denke, dann haben sie das auch ganz toll am Kommentar aufgespielt. So wie die WWE das eigentlich nur machen kann. Die haben auch quasi gesagt, dass der gewonnen hat, weil sein Vater ECW-Wrestler war.
Ach, oh Wunder. Ja, aber finde ich...
Haben wir so quasi Shoot aufgelöst, warum ein Wrestler gewonnen
ja,
hat.
Ja,
ja. Aber finde ich okay. Also wenn man das so, dem dann so einen Moment gibt, dass er auch noch mit seinem Vater im Ring feiern kann, also finde
ja, ich jetzt haben, nicht weiter. Der ist dann schön. Halt aus dem Ring raus, die haben dann vorm Ring zusammen ein Bier gesoffen, sind dann Arm in Arm, sind sie dann raus. War cool.
Ich finde es halt witzig, dass man jetzt einfach so tut, als ob 911 einfach der übergeilste Wrestler überhaupt gewesen wäre.
Das ist es halt, der war doch eigentlich auch nur ein Jobber.
Ja, ja, mehr, ein bisschen mehr war er schon, aber der war ja, glaube ich, auch nur, also das war kein guter Wrestler. Das war halt ein großer, 1,90 Meter schwerer, großer Typ und ein schwerer Dude halt, der halt Chokeslams verteilt hat. Ich glaube, das war so ein Running Gag, dass der halt rausgekommen ist und einfach jedem irgendwie einen Chokeslam verpasst hat oder so ein Scheiß. Also, das war halt kein wichtiger Wrestler für die Company und man tut halt in dem Moment so, als ob das jetzt der geilste Wrestler überhaupt wäre, als ob der schon so im 7-mal im Hammerstein Ballroom den ECW World Title gewonnen hätte.
Ich guck grad mal, der hat bei Cage Match eine Bewertung von 3,7.
Also besser wäre ja, wenn er eine Bewertung von 9,11 hätte.
Und, okay, Aufruf an alle Catch Club-Hörer, gib dem eine Bewertung!
2 Meter groß.
Catch Club Takeover.
Ja, 2 Meter groß, 157 Kilo, spricht für sich.
Ja. Weißt du, wenn das jetzt der Sohn vom Sandman gewesen wäre oder von Sabu oder sowas halt, ne? Und man hätte das so aufgespielt, dann wäre das ja wieder was anderes, ne? Aber es ist halt der Sohn von fucking 911. Also, ich meine, alles cool. Big Win finde ich auch eigentlich einen coolen Dude oder so weiter, ne? Aber, ja, übertreibt man nicht halt, ne?
Jo.
Ich hoffe übrigens, man hört's nicht, aber der Regen prasselt hier gerade ohne Ende gegen mein Wohnzimmerfenster. Ich hoffe, das spiegelt sich nicht auf der Aufnahme wieder. Zumindest habe ich keinen Ausschlag, aber
das ist schön, das so.
Diese Störgeräusche sind auf jeden Fall nicht vermeidbar in diesem Moment.
Alles gut. So, wie ist denn?
Oh.
Was denn?
Die da müde.
Nee, alles gut.
Das wird ja noch Spaß mit dem Zocken nachher.
Ach, wozu mal?
Oh ja.
Gleich noch eins.
Wieder wird nachher einfach einpennen.
Ein, zwei Gin Tonic.
Dann aufwachen, weil wir uns schreiend über den Shiny freuen.
Die Scramble habe ich nicht geguckt.
Ich habe nur ein Bild gesehen von Alex Zane komplett in Rot mit roten Haaren. Und
in einem rosanen Plüschjäckchen, ja.
Ja, genau.
Ich hatte es einfach nur nebenher laufen.
Ja, ja, halt auch die
genau.
Pre-Show. Ich hab
halt
nein, auch damit,
ich hab
die Pre-Show halt bewusst nicht geguckt, weil ich halt jetzt irgendwie mit so einer 4-Stunden-Plus-Show gerechnet hab. Also Main-Show.
Mhm.
Dann ist mir eingefallen, dass das Ding ja auf Pay-Per-View ist und dann nach 3 Stunden Schluss sein wird.
Ja.
Ist ja dann auch quasi wahr.
Ja, das Ganze, die Hauptshow startete dann mit dem Grab the Brass Ring Ladder Match.
Einfach von AEW geklaut.
Und dort waren zu sehen Alex Cologne, der G-Raver, Jimmy Lloyd, Jordan Oliver, PCO und Tony Deppen. Und, Sekunde, ich muss noch meine Notizen aufmachen.
Ja. Drew kann ja anfangen in der Zeit.
Ja, genau, also, das Match sollte starten und dann ertönte noch eine Theme. Drew, wer kam denn raus?
Ja, also Walker Flame kam nicht raus.
Wild!
Aber, ja, da war ich direkt traurig, dass dann Walker Flame wirklich nicht rauskam, aber der Mann, der zu der Musik von denen rauskam, kam dann raus, nämlich AJ Gray, der GCW Extreme Champion, hat dann seinen Weg gebahnt, hat sich dann selbst noch ins Match gepackt, das hat dann auch einfach jeder so hingenommen und dann wurde das Match halt angeläutet.
Genau.
Ja, Spielveränderer halt.
Ja, genau. Den finde ich aber in Ordnung, weil er sollte ja eigentlich gegen Eddie Kingston antreten, aber Eddie Kingston hat sich ja leider im Vorfeld verletzt bei den Tapings zu AEW Dark. Und deswegen konnte das Match leider nicht stattfinden. Ja, und bevor du ihn halt ganz von der Karte lässt, packst du ihn halt in das Match rein. Und ja, das ist auch noch in Ordnung gewesen. Ist, ja. Soll ich direkt anfangen?
Gerne.
Zu dem Match. Ich fand es eigentlich als Opener, also es war ja dann auch für mich der Opener, weil ich die Pre-Show ja nicht gesehen habe. Ich fand es eigentlich ganz, ganz cool. Waren ein paar nette Spots bei. PCO in aller Manier hat wieder gut daran getan, sich am möglichst schnell umzubringen. Oder es zumindest zu versuchen. Da gab es auch.
Und er hat immer noch überlebt.
Er ist halt der franko-kanadische Frankenstein, den bringt halt nichts um. da gab es auch einen bösen Bump zwischen ihm und John Oliver, wo John Oliver auf der Leiter so richtig böse auf dem Nacken gelandet ist.
Oh ja.
Schön, aber du hast auch gesehen, er hat wirklich mit dem Kopf die Leiter kaputt gemacht, also richtig einen Knick.
Ja, das sah schon böse aus. Und ja, es war halt das, was du von so einem Leitermatch erwartest. Viele, viele dumme Spots. Ich glaube, AJ Gray hat sich auch gefühlt irgendwas zerstört, nachdem
Alter, ich so weiß auch nicht, was der davor hatte.
Ich nehme an, der wollte, der macht ja immer diesen Diving Leg Drop. Ich nehme an, der wollte einen Leg Drop von der Leiter machen. Mhm. Aber irgendwie hat es nicht so ganz funktioniert. Der ist dann irgendwie, ich glaube, so ein bisschen auf den Seilen gelandet.
Genau.
Und das dürfte tierisch wehgetan haben.
Ja.
Und ja, davon abgesehen, das war halt genau das, was du von so einem Leitermatch erwartest. Halt viele crazy Bumps und so ein Kram halt. PCO hat wohl in einem Interview gesagt, dass der verrückteste Bump wurde wohl wegen Zeitgründen gestrichen. Ja, okay, dann ist es halt so. Und
besser ist.
Ja, besser ist vielleicht. Und es war halt.
Vor allem, wenn das PCO sagt, habe ich Angst, dass er den gemacht hätte.
Ja, vermutlich.
Wer sonst?
Oder die Leute hatten auf jeden Fall Bock auf den Kram, da halt Tony Deppen auch sehr over, bei dem haben sie beim Entrance noch seinen Theme-Song mitgesungen. Und ja, ich fand's, also es war jetzt kein überkrasses Ding, aber ich fand's sehr unterhaltsam. Ja. Meiner Meinung nach auch der richtige Sieger.
Ja, also als er rauskam, war mir klar, dass er gewinnt.
Ja, natürlich.
Ich stimme dir bei allem, was du gerade gesagt hast, zu.
Alex Cologne wurde dann zum Ende des Matches hin von John Rain Murdoch attackiert.
Ja.
Genau.
Ja, da wird es also irgendwie auch nochmal weitergehen in naher Zukunft.
Genau, und dann AJ Gray als Sieger fand ich sehr gut. Mal gucken, was er mit dem Ring jetzt machen wird.
Ja, er ist jetzt der Herr der Ringe.
Wird er jetzt ein, Wird er das quasi als Eintritt zum Match gegen Eddie Kingston nutzen zu einem späteren? Oder holt er sich einen Titel,
ja, das
einen zweiten?
Das wäre ja Quatsch, wenn er jetzt halt sagen würde, ich gehe dann gegen Eddie Kingston, weil die Challenge hat er ja sowieso gemacht. Also das Match würde ja dann sowieso kommen quasi. Also es gibt ja schon einen Grund dafür, das Match zu geben. Das wäre irgendwie eine Verschwendung, wenn er dann seinen Ring benutzen würde. Aber es ist ja immer noch Wrestling, also das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem passieren könnte, ne? Also am sinnvollsten wäre, wenn er sich einfach AJ Gray for World Champion.
da bin ich ja eh für.
Ja, aber wenn man sich so den restlichen Verlauf der Show anguckt, das wird sowieso nicht mehr passieren in diesem Leben, aber naja.
Nee, da sehe ich leider andere Leute.
Korrekt.
Genau. Und dann ging es auf jeden Fall weiter mit einem Six-Man-Tag-Match. Lucha Action, Lucha Rules. Tim Gringo Loco, Areth, Demonic Flamita Gringo Loco gegen Team Bandito. Bandido. Bandido, Laredo Kid und Antonio San Francisco. Jo, Marcel, hau raus.
Ja, das war, holy shit, einfach mal wieder, ne? Ja. Also, wie lange ging's jetzt? 14 Minuten. Ja. Einfach nur Ehre Abfahrt. So ein paar Spots, die mit tatsächlich hängen geblieben sind. Die Double Submission außerhalb. Ich weiß gar nicht, welcher Submission Move genau das war. Wo dann, ich glaube, Gringo Loco einfach eine Send nach draußen auf die Gegner drauf macht. Wo du denkst, Alter, da kann auch mal ganz schnell irgendwas falsch wegknicken. Jo. Aber gut. Herr Fun oder dieser Sitzkreis in der Mitte.
Ja, stimmt.
Und irgendwelche, wo sie sich zu zwei so Dreiertürmen aufgebaut haben und ey.
Ja.
Also die haben einfach nur abgefeuert.
Komplett. So.
Während ich beim Opener diese Ein-Stern-Bewertung von Meltzer nicht nachvollziehen kann, gehe ich hier mit der Bewertung von Meltzer mit 4¼ halt voll mit.
Definitiv.
Wenn man Bock auf Abfahrt hat, wenn man Bock auf Action hat, dann ist man da genau
einfach
richtig.
Einfach Kopf ausgucken, fertig. Keine Match. Keine Psychologie, keine Match-Story, einfach Abfahrt.
Ja, das darfst du halt dann nicht erwarten. Das ist einfach, wie du sagst, Kopf ausschalten, genießen, danach Kopf wieder anmachen. Das war in.
Und dann nochmal gucken, damit man auch versteht, was passiert ist.
Ey, du, ich hab diesen Spot, wo der eine Typ in der Ringecke war, Flamita auf dem Top-Rope, und ich glaube, Laredo Kid angelaufen kommt. Und gleichzeitig Laredo Kid den Corner Dropkick macht und Flamita den Moonsault nach draußen springt, ne? Das habe ich mir bestimmt 10-mal in der Wiederholung angeguckt, weil ich diesen Move einfach so faszinierend fand und ich den einfach nicht gecheckt habe, was da gerade passiert.
Und die haben sich ja gefühlt noch so abgeklatscht dabei.
Ja, das sah aus, als ob Laredo Kid Flamita angesprungen hätte und Flamita dadurch geflippt ist, aber der ist ja in die Ringecke gesprungen. Das war so absurd. Also wie gesagt, ich habe das bestimmt 10-mal mir angeguckt, um zu versuchen zu verstehen, wie das physikalisch gerade möglich ist. Also so absurd, oder wie du es dann eben schon gesagt hast, Marcel, diesen Electro-Chair-Dreierturm, wo dann einfach Antonio San Francisco irgendwie einen Canadian Destroyer runtermacht. Und ich mir so denke, Leute, was passiert hier gerade?
Ey, da war ich auch so, Leute, was?
Und also ich saß hier wirklich und ich habe auch nur rumgeschrieben, so, Leute, also das war total insane. Ich würde auch sagen, direkt das Match of the Night gewesen.
Ja.
Und das hat richtig gefetzt.
Ey, komplett. Ja, hat mega gefetzt. GCW auf jeden Fall auch dann konsequent. Beim Collective gibt es The World on Lucha, presented by Gringo Loco. Und da habe ich richtig Bock drauf. Auf eine Lucha-Show, kuratiert von Gringo Loco, die sind eh in Texas, das ergibt Sinn.
Ja. Ja, vor allem. Cool.
Komplett. Also wenn die Show auch nur ansatzweise so Abfahrt wird wie das Match, dann wird das einfach 3 Stunden nur Spaß.
Ja, ja, richtig, richtig geil. Also da
vielleicht lieber 2,5, weil ich glaube, 3 Stunden wird, da wird es dann irgendwann
brauchen. Ja, also ja. Ich brauche eine Pause. Da würden auch 2 Stunden reichen. Dann machst du 5 solcher Matches. Danach bist du eh fertig. Dann kannst du auch direkt PWG gucken. Aber also gib mir vor allem...
Das Schlimme ist, bei PWG hast du dann noch einen JD Drake und einen AJ Gray.
Ja, natürlich.
Die Spanish Fly Moonsault gleichzeitig machen.
Ja, ja. Warum? Weil sie es können.
So.
Ja, aber warum nicht? Das war ja sowieso so, das hattest du ja letztes Jahr beim Spring Break auch, da hattest du auch so 2 Lucha-Matches auf der Card. Das schreist du dir halt von allen anderen Cards, machst eine Show direkt damit. Was hast du eh schon gesagt, du bist eh in Texas. Also hast du die Mexikaner eh quasi um die Ecke, sag ich mal. Holst du alle her? Let's go.
Können sie mit dem Zug anreisen?
Ja, quasi, genau. Und let's go. So, und Gringo Loco passt ja auch. Das ist ja mehr oder weniger der hauseigene Luchador von GCW.
Jo.
Also.
Er ist GCW's Rotation.
Ja, quasi.
Genau, nee, und dann.
Wobei ich glaube, Rotation finde ich trotzdem noch
definitiv
besser.
Definitiv. Ist auch wesentlich sympathischer.
Auf jeden Fall, ja, das war schon mal ein gutes Ding. Und dann sollte es eigentlich zum Ring of Honor World Title Match kommen zwischen Black Christian und Jonathan Gresham. Und dann kam Black Christian raus und sagte, ey, Gresham kann nicht rauskommen wegen der Sache, die uns hier alle beschäftigt, also Corona. Und dann sagte er, ja, hier ist aber jemand im Backstage. Mit dem hatte ich meine besten Matches, durch ihn wurde ich ein guter Wrestler, komm mal raus. Und es kam raus, der nicht mehr AEW-Wrestler und mal gucken, wie lange er noch wrestelt, ob der jetzt wieder in sein sechstes Retirement in 2 Jahren geht. Leo Rush.
Terry Funk hat angerufen, er hätte gerne seine Retirements wieder.
Ja, kam Leo Rush wieder. Und kam Leo Rush raus, so. Dann hieß es Christian gegen Rush. Joa, ich mochte es. Drew, erzähl mal.
Ich musste am Anfang erst so lachen, als ich dann gehört habe, wie Blake Christian redet. Und ich jetzt nicht erwartet habe, dass der da mit so einem krassen Südstaaten-Akzent auf einmal anfängt zu reden. Und, also, ja, okay. ich fand's auch ein sehr gutes Match. Klar, ich hätte jetzt auch lieber Gresham gegen Blake Christian gesehen. Weil es wenigstens so ein bisschen so einen kleinen Aufbau hatte über die Shows, zumindest von Black Christians Seite. Aber gut, ne? Fuck Covid ist halt so. Kannst du nichts dran ändern, ist ja auch niemand schuld, um Gottes Willen. Hat man dann auf jeden Fall einen coolen Ersatz gemacht mit Leo. Ich weiß immer noch, ich kann mich immer noch nicht entscheiden, ob ich jetzt retire oder wrestle. Rush. Und ja, war 12 Minuten, war auch relativ kurz. Oder was heißt relativ kurz, aber so eine normale Länge halt. Ich fand's ein gutes Match. Also ich habe eigentlich nichts dran auszusetzen. Es war jetzt auch kein Überbanger oder sowas, aber es war gut.
Ja, ich glaube, bei Leo Rush hängt es ein bisschen davon ab, ob seine Musikkarriere irgendwann richtig einschlägt oder nicht. Ich glaube, der hat jetzt irgendwie wieder eine neue EP angekündigt. Und ich glaube, sobald seine Mucke so ein bisschen durch die Decke geht, dann hört er einfach auf
mit mir. Also mit anderen Worten, er bleibt weiterhin Wrestler.
Wahrscheinlich. Ich habe mir seine Mucke nie angehört. Ich habe keine Ahnung, ob die gut ist oder ob das einfach nur 0815-Mumpitz ist.
Also,
oder ob es halt Al-Ani-Schrott
ist. Also mein Bruder meinte wohl, der hat wohl das letzte Album ein bisschen gehört. Der meinte, das ist wohl sehr generischer 0815-Kram.
Ja, wahrscheinlich das, was aktuell im Trend ist, einfach nur selber gemacht.
Ich kann es jetzt nicht beurteilen, das ist das, was ich gehört habe, aber...
Vielleicht nehme ich mir irgendwann mal die Zeit, mich da mal reinzuhören, aber...
Du kannst uns ja dann sagen, ob es sich lohnt oder nicht.
Ja, wahrscheinlich werde ich es eher nicht tun.
Yes.
Ich bleibe dann lieber bei der Mucke, wo ich weiß, dass ich sie mag.
Ja, das ist aber vernünftig. Wenn du schon redest, Marcel, wie fandest du das Match denn? Oder ich weiß gar nicht, ob Drew jetzt fertig war.
Doch, war ich.
Die lange Pause bei Drew habe ich als erst fertig interpretiert, ja. Deswegen hatte ich über die Mucke geredet. Ich hatte mich da auch unterhalten gefühlt. Also ich habe es ja heute erst zu Ende geguckt, die Show. Und bin mit dem Match dann quasi eingestiegen. Also habe nebenbei noch die Folgen von der letzten Woche fertig gemacht und hatte das so nebenbei laufen. Und das war perfekt zum nebenbei gucken. Du hattest einige schöne High-Flying-Spots dabei, ein bisschen Geschwindigkeit dabei. Ich habe da auch wirklich nichts dran auszusetzen an der Folge. An der Folge ist ja schon. An der Folge sowieso nicht, weil wir sind super. Aber an dem Match halt auch nicht. Also,
es sind halt auch zwei sehr gute Wrestler, die da halt am Start waren, ne? Also.
Eben. Komplett. Ich glaube, schade, dass das bei Leo das so inkonsistent ist. Nee.
Inkonsequent.
Inkonsequent, weil bevor er so pseudo-retired ist, hat er so ein bisschen so dieses Dark-Gimmick ausgepackt. Kann ich mich zumindest noch an Shows erinnern, wo er das gemacht hat.
Ja, es ist auch schade, dass er bei AEW raus bin. Ich sag's aber auch, wie es ist. Ich glaube, das ist bei ihm auch ein bisschen sehr viel Ego, was damit beihängt.
Ja, das hing auch kann damit zusammen, also nee, die AEW-Sache hing halt damit zusammen, nach dieser Black Swole-Geschichte, nachdem Tony Khan da rumgetwittert hat, ist halt Leo Rush auf Twitter ein bisschen ausgeflippt und hat halt Tony Khan ein bisschen angemuckt, aber halt so wie man es halt nicht macht, vor allem nicht öffentlich.
Okay.
Und ich glaube, das hängt halt wohl damit zusammen.
Ach so, ja, okay, das wusste ich nicht, aber das
unter anderem.
Wird wohl dann der Grund sein, da hast du dann wohl recht.
Die haben sich ja dann auch.
Du bist halt letzten Endes selber schuld.
Ja, die haben sich halt auch.
Den Chef kritisieren, das muss ein Chef abkönnen, aber mach's halt nicht öffentlich. Ja. So, geh halt zu ihm und sag, er da, wir müssen reden, so und so, das geht nicht. Aber renn nicht öffentlich rum.
Und, ja, erstens sagst du, und es kommt ja auch immer darauf an, wie man alles sagt. Ne? Also, wenn jetzt schon Dieter gerade sagt, dass das auf eine Art und Weise gemacht wird, wie man es halt nicht macht. Ja, was erwartest du dann von deinem Arbeitgeber, dass er dich dann noch behalten will oder sonst irgendwas halt, ne?
Er hat dann halt gesagt, ja, wir haben uns da privat ausgesprochen, alles cool, alles super, tut uns auch alles leid so, aber ich habe ihn halt auch ehrlich gesagt nicht verstanden.
Ja, das war irgendwie so ein Matt Hardy-Gimmick, aber in freundlich.
Ja, ja.
So. Ja. Die Idee eigentlich ganz cool, dass er jungen Leuten helfen will, weil er ist ja schon der Riesenstar. So, jein, aber.
Wer war Hype-Man für Bobby Lashley?
So. Man hätte was draus machen können, aber macht es jetzt halt nicht. Ganz ehrlich, ist jetzt nicht der größte Verlust, den AEW jemals
hatte. Also, er ist halt auch jemand, glaube ich, der da halt ein bisschen drunter geschuldet ist, dass das Roster halt so voll ist halt, ne? Dass, also wenn das Roster jetzt, keine Ahnung, nur die Hälfte an Menschen hätte bei AEW, dann wäre vielleicht auch für ihn ein bisschen mehr Platz, als ein größerer Star da gewesen ist. Aber so gibt's halt auch viel mehr Leute, die halt, naja, einfach besser sind, ne?
Ja, um einfach mehr scheinen.
Genau. Und dadurch geht.
Leo Rush ist halt so jemand, den bookst du gegen wie eben so jemand wie Blake Christian. Und die machen da 10, 15 Minuten Abfahrt. Alle freuen sich, dann kann er noch ein bisschen Merch verkaufen, dann gehen sie wieder. Aber ich glaube, Leo Rush ist keiner, wo du so Fanboy-mäßig hinterher bist, der dich so mitreißt, wie es halt irgendwie, keine Ahnung, Blake Christian zum Beispiel schafft. So seitdem der bei der WWE wieder raus ist und wieder zurück in den Indies ist. Hat er es geschafft, die Fans hinter sich zu bringen?
Total, ey. Meiner Meinung nach, Blake Christian könnte das werden, was Will Ospreay für das Indie-Wrestling geworden wäre, wenn er kein Arschloch ist. Also, wenn er kein Arschloch wäre.
Ja, stimme ich zu. Einfach super wichtig und einer der Aushängeschilder aus den jetzigen 220ern.
Ja, und der ist ja auch noch super jung, ne? Also.
Wer ist denn Black Christian? Ja, 24, also.
Ja.
Auch im Tag-Team mit Dingenskirchens. Auch super.
Alex Zane,
ja.
Genau, mit Alex Zane. Kann also beide Schienen fahren. Die beiden können halt zusammen als Tag-Team auftreten. Machen sich einmal eine vernünftige Tag-Team-Gear. Suchen sich einen coolen Namen aus und können halt beide Schienen voll gut fahren.
Was eigentlich. Mir bei Black Christian halt noch sehr gefällt ist, der ist halt auch nicht der 0815 Flippy Guy. Das hatten wir ja auch bei unserem Roundup. Der macht dann halt gegen so einen Mike Bailey halt ein Match. Nicht Mike Bailey, wer war's? Nicht Mike Bailey, das war wer ist der Kollege? Mist, ich habe jetzt seinen Namen vergessen.
Ja, ich versuche gerade auch ganz schnell nachzugucken.
Ja, ich bin Matches. Auch dabei.
Freeway mit Ace Austin
und Bandido. Kid.
Genau, Bandido.
Und,
wie wir es auch gleichzeitig aussehen.
Macht halt ein Match mit Bandido, was keiner erwartet hätte. Weil es halt einfach mehr technisch ist als, stumpfes Highfly-Zeugs. Und, der ist halt diese Vielseitigkeit. Und da kann ich halt auch Drew absolut zustimmen, die auch Marcel. Der macht einfach Spaß. Ich finde es auch super wichtig, dass er gewonnen hat.
Ja.
Ja.
Und,
mal gucken. Ganz ehrlich, ich hatte beim Gucken vorhin nicht im Kopf, dass Leo Rush bei AEW raus ist. Und war so, ja gut, jetzt kommt halt Leo Rush. Ja, muss ich halt Blake leider hinlegen. Und war dann fast für eine Sekunde überrascht, dass Blake Christian da gewonnen hat.
Ja.
Ja, hast du auf jeden Fall richtig gemacht. War auch das letzte Mal an dem Abend, dass ein GCW eigener Wrestler gewonnen hat.
Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir Black Christian gegen Gresham dann beim Spring Break kriegen, beim Mania-Wochenende.
Ja, zum Beispiel. Gerne.
Also ich glaube, das wäre ein guter Zeitpunkt.
Sie holen einfach Black Christian noch fürs Karat-Wochenende. Und dann sehen wir das Match bei
Das wäre auch hart.
Das ist schön.
Das wäre brutal.
Ambition Main Event.
Das wär brutal. Einfach Blake Christian, aber egal, auch wenn ich gegen Gresham, einfach beim Karat. Das wäre geil.
Nehme ich.
Taucht mit Bielefeld auf, und die World to Karat League.
Bin ich da, scheiße. Ja, Bielefeld. Da haben du und ich ja 2016 Leo Rush gesehen.
Stimmt, da haben wir den das erste Mal live. Da hat er gegen Damek verloren.
Ja.
Und, verrückter Weg seitdem.
Seitdem tatsächlich. Leo Rush. So. Dann kommen wir zu einem Match. Dave Meltzer, du hast keine Ahnung. Matt Cardona tritt an, um seine Ehre und die Ehre seiner Frau zu verteidigen. Gegen Joey Janela. Es war Randy Savage gegen Dingenskirchen von WrestleMania.
Ric Flair, Randy Savage gegen Ric Flair.
Randy Savage gegen Ric Flair. Und es war super.
Also ich fand es besser, als ich erwartet hätte, dass ich es finden würde. Also erstmal dieses Heelwork von Matt Cardona, der da zu Enter Sandman rauskommt. Wo ich zuerst denke, okay, jetzt machen sie irgendwie, ne, also natürlich als Anspielung auf den ersten ECW One-Night-Stand, wo halt der Sandman halt mit Enter Sandman durch die ganze Halle gewatschelt kommt. In seinem Gefühl zum halbstündigen Einzug. Und hab gedacht, das machen sie jetzt irgendwie mit Janela oder sowas halt, um ein bisschen Pops zu ziehen. Und dann kommt einfach Matt Cardona. Dann dazu noch der riesige Banner am Balkon mit If Cardona wins, we ride out. Einfach herrlich, ne? Dann siehst du noch, wie die Eltern von Matt Cardona dabei auf dem Balkon sitzen, um sich das Match anzugucken. Dann Chelsea Green, die rauskommt in der alten Zack Ryder Gear mit der Hose, die halt nur ein Hosenbein quasi hat.
Jo.
Und dann noch mit ihrem Chelsea 469 Shirt, ganz klassisch, dann noch den Sandman Singapore Kane. Und gegen Ende ist es dann ein bisschen sehr over.
Matt Cardona mit einer Mick Foley Weste. Genau,
stimmt.
Auf der dann noch fuck.
Da gibt's auch ein wunderschönes kurzes ja. Video von Mick Foley, wo er so, es geht irgendwie nur anderthalb Minuten, wo er so kurz über Matt Cardona spricht und auch, ja, ich habe das quasi abgesegnet, dass er das machen kann. Und eigentlich voll positiv über Matt Cardona spricht.
Ja.
Weil er sich so neu erfunden, ne, aus der WWE raus und hast du nicht gesehen. Und dann so am Ende, and as a conclusion, fuck Matt Cardona. Ich hab mich so weggelassen.
Ja, so gut. Mick Foley, also beste Wrestling-Legende. Der Typ ist einfach großartig. Liebe für den. Und dann auf dem Matt Foley-Helm stand er hin auch noch drauf, fuck Mick Foley einfach. Also, Matt Cardona ist einfach so ein Typ, der weiß halt, wie der bei so einem Indie-Publikum was für Knöpfe der halt drücken muss, ne? Und es funktioniert ja einfach auch. Ja gut, gegen Ende ist dann halt ein bisschen overgebookt, als dann noch Markus Stunt rauskam, so vollkommen random. Hornswoggle.
Max Sterling,
der dann,
Vince Virgil.
Genau,
Sam Stackhouse.
Und das war da gegen Ende ein bisschen...
Brian Myers.
Stimmt.
Da teasen sie jetzt übrigens auf Twitter ein Match an zwischen Matt Cardona und Brian Myers gegen Joey Janela und X-Pac.
Hätte ich Bock drauf, ganz ehrlich, nehme ich. Vor allem haben sie da ja noch drauf angespielt. Hier, Brian Myers kam ja dann auch mit so einem Leder-Trenchcoat und mit Motorradhelm raus und hat Joey Janela durch den Tisch gespeert. Das war ja die Anspielung damals auf den One-Night-Stand zwischen John Cena und Rob Van Dam, wo Edge auch in dieser Gear kam mit dem langen Ledermantel und dem Motorradhelm, wo er John Cena durch den Tisch gespeert hat.
Genau.
Ich dachte ganz kurz, dass jetzt auf einmal griechische Hooligans einfach das Ding entern.
Du, bei Matt Cardona gar nicht so unwahrscheinlich. Ja. Der hat ja dem einen Fan noch das Bier da ins Gesicht gespuckt. Die wären am liebsten alle über die Barrikade gesprungen und hätten den auseinandergerissen, wie bei The Walking Dead. Und, also ich fand's bis zu dem Punkt, wo es dann zu viele Eingriffe und so gab, fand ich das tatsächlich sogar echt gut. So ein schönes Hin und Her. Chelsea dann noch einen auf Macht mit, komm Matt, ne, nicht Matt, hier, Joe Janela, komm, ich tritt hier Matt in die Eier, komm, spring vom Top, mach einen Diving Move und dann, nee, doch nicht. Ich meine, das hast du dann meilenweit gegen den Wind gerochen, dass sie das tun wird, ne? Aber egal. Das war schon ganz.
Ja, aber ich glaube, wenn du bei dieser Show bist oder sie live guckst, dann denkst du da im ersten Moment nicht drüber nach, wegen so, dass, ja, das kommt, das wird da gleich, wird sie gegen ihn turnen. Aber jetzt, wenn du es halt wie wir im Replay guckst, ich glaube, da bist du dann schon eher so in dem Moment so, ja, ja komm.
Aber live ist es ja...
Okay, wie turnst du jetzt zurück, wie ja. löst er das auf? Hat er einen Sackschutz? Ja, natürlich hat er einen Sackschutz.
Ja, klar, aber, ich meine, ja gut, live ist das ja auch was anderes. Live, also wenn ich live da wäre, ich hätte die sofort auch angeschrien und gesagt, so, was willst du da, du Alte, ja? Aber das gehört ja auch dazu, ne? Und dann, also wie gesagt, ich fand es bis zu dem Punkt, wo es so ein bisschen in dieses Overbooking ging, wo dann auf einmal irgendwie jeder kam, fand ich es tatsächlich echt gut.
Ja, es war halt ein schöner Garbage Brawl, wie ich das Wort letztens schon mal genannt habe. Very entertaining, aber. Und ich hatte Spaß mit dem Ding. Ich hätte es nicht erwartet, dass ich so viel Spaß habe.
Ja, ich auch besser als erwartet, tatsächlich.
Aber leider auch das letzte Mal an dem Abend.
Ja, schon.
Das vorletzte Mal so. Und,
Also auf dem Level auf jeden ja. Fall. Aber ich hatte auch mit dem, was danach kam, mit vielen Sachen noch
ja, Spaß. Ja, aber, ja. Dann am Ende kam ja auch nochmal X-Pac dann raus, mit der besten DX-Team von allen.
Ja, Mann.
Und dadurch hat sich das ja so ein bisschen angebahnt. Was ja auch, viele würden denken, es ist random, dass jetzt X-Pac auch noch, aber Joe Janela und X-Pac sind zusammen ehemalige GCW Tag Team Champions. Das ist eigentlich ganz witzig. Und ich glaube, X-Pac kommentiert ja auch immer die LA Fights-Shows, meine ich.
Das ist korrekt.
Und ein paar GCW-Shows hat er ja auch schon mal kommentiert, wenn die in L.A. sind. Der wohnt ja, glaube ich, in
JCW auch.
Genau, der wohnt ja in L.A., glaube ich, auch. Und sowas halt. Das ist, und ist ja auch noch ein guter Dude. X-Pac Ehrenmann.
Der hat sich gefangen.
Ja, definitiv. Im Gegensatz zu so einigen anderen DX-Mitgliedern.
Ja, der hat sich gefangen. Dem geht's gut. Der macht keine erkennbare Schwurbelscheiße. Fick dich, Road Dogg. Ja. Tauch bitte nie bei AEW auf. Nee. Fick dich. Und, ja.
Lass uns weitermachen.
Besser ist.
Bevor wir noch in den Anti-Corona-Leugner-Rant kommen.
Genau. Dann ging es weiter mit dem größten Match, Traummatch der Karriere von Allison.
Nee, es war noch was dazwischen.
Dann mach mal, ich hab irgendwann...
Also ich hab tatsächlich nicht genau zugehört, weil ich mir da nebenbei dann vorhin was zu essen gemacht habe. Mance Warner kam raus.
Stimmt, ja, da...
Hat dann irgendwas erzählt, dann kam Atticus Cougar, dann kam noch Matthew Justice, 4-4-0, da haben sie ein bisschen rumgebrawlt, dann kam Sabu und dann... Also war schon wieder einfach nur weiter diese 4-4-0... Second Gear Crew Geschichte
also aufgebaut. Ein bisschen genau. Weiter aufgebaut, was dann ja in Detroit passiert ist, wo ja 4-4-0 auch Sabu angegangen sind. Sabu auch einfach bester Ehremann, das Licht geht aus, Sabu ist draußen, Sabu trägt die ganze Zeit einfach Mundschutz.
Ja, da haben wir ja bei der Detroit-Show vermutet, ob er das überhaupt war oder nicht.
Ja, ja, keine Ahnung.
Aber hier hat er ja bei der Show, der zumindest kurz die Maske einmal abgenommen, um mit diesem Hanswurst da zu reden, der mit ihm rauskam. So. Genau. Und da meine ich erkannt zu haben, dass es...
Ja, ja, es ist wohl auch so.
Es ist wohl auch wenn er so dann auf jeden Fall ganz, ganz schön abgebaut
hat. Ja, der hat halt auch ganz abgebaut. Es ist wohl auch so, dass er aus gesundheitlichen Gründen wohl auch der Einzige ist, der permanent im Backstage Maske trägt und alles und die Maßnahmen wohl sehr, sehr zu seinem eigenen Schutz ernst nimmt.
Ja. Da hat jemand auf Twitter geschrieben, letztens irgendwie so, ja Sabu, warum hast du die ganze Zeit die Maske getragen, hat doch sonst keiner gemacht. Und da hat er nur geschrieben, ja, ich mache das, um euch vor mir zu schützen. Ihr habt doch keine Ahnung, wo ich mich rumtreibe oder so, hat er geschrieben. Fand ich schon sehr cool, ja. Ich bin überrascht, dass dann doch diese Wrestling-Legenden, von denen man irgendwie am wenigsten erwartet, dass sie irgendwie dann doch normale Typen sind, am Ende einen dann doch überraschen und es sind. Also das freut mich dann irgendwie immer. Und man hat ja auch diese kleine Brücke geschlagen, weil Bill Alfonso kam ja raus und bei AIW ist ja Bill Alfonso auch der Manager von Matthew Justice. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, also ich denke mal, Mance Warner wird dann jetzt bald wieder kommen und dann hast du halt hier Warner und Justice gegen die gegen 4-4-0.
Ich will dann wieder...
Ja, ich glaube, das war auch Mance Warners Punkt, weswegen er rauskam, so von so, yo, ich bin wieder fit.
Genau.
Er hat ja, ja auch
man
gesagt,
man hat zwar keinen Match mehr auf der Card für ihn offen gehabt, aber er sagt, wenigstens den Moment geben.
Er sagte auch so, was dein Ballroom, ich wäre hier auch auf Krücken rausgekommen. Und fand ich sehr cool, das Ding. Und hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Also Mans Warner eh super, geiles Team.
Ja, definitiv. Matthew Justice mag ich mittlerweile auch tatsächlich sehr gerne, muss ich gestehen.
Ich auch. Und das Geile ist, ich war letztens in der Kneipe und da lief die Second Gear Cruise Theme.
Nice.
Bin ich erstmal richtig steil gegangen, war super.
Und dann haben sie angeguckt, so, was geht denn jetzt zu so einem random Song?
Tatsächlich.
Ja.
Ehre. Kathi hat's verstanden, sie war dabei an dem Abend, aber der Rest nicht.
Geiler wäre noch, wenn sie alle die Hand in die Faust gehoben hätten. SGC!
SGC. Und genau, auf jeden Fall, genau. Dann ging es weiter mit dem großen Match von Allison Catch. Und da sage ich auch wieder, Dave Meltzer, es ist nicht der Tokyo Dome, ist okay, aber was ist dein scheiß Problem?
Ja,
ich weiß auch nicht, warum er diesem Match nur 1,5 Sterne gibt.
Ja.
Klar, es war deutlich ruhiger, es war deutlich weniger los als bei den Matches davor. Was auch nötig war bei dieser Show. Danach dann so ein bisschen nach diesem übertriebenen, die ersten 3-4 Matches. Aber ich fand das Match war super entspannt. Die beiden haben ein ordentliches Match geworkt. Das war kein 5-Sterne-Klassiker, aber auch kein 1,5-Sterne-Ding.
Ja, also keine Ahnung. 1,5 Sterne wäre halt für mich, keine Ahnung, in 5 Minuten random Squash vielleicht. Aber
das Match danach waren 1,5 Sterne.
Ja. Wahrscheinlich nicht mal. Ja, also das Sache ist, also ich fand es jetzt nicht, es war jetzt kein herausragendes Match. Es war ein okayes Match, würde ich sagen, aber es war mir auch egal um die Qualität. Es ging einfach darum, dass es halt so ein bisschen ist, für Ally Catch, um sich zu beweisen, dass es halt irgendwie Ally Catch Stream Match. Von daher hat das für mich schon eine Berechtigung aus dem Grund halt. Ruby Soho ist eh cool.
Lieben
wir. Und,
jetzt habe ich Lust, ihre Theme zu hören.
Ich liebe auch diesen Theme-Song von ihr einfach. Ja, also großartig.
Ich liebe es, wenn Tess den singt.
Ja, Mann.
Und er kann den Text immer noch nicht nach einem halben Jahr.
Ja, und ich fand jetzt auch nicht, dass es ein herausragendes Match war. Es war grundsolide halt. Aber wie gesagt, so für den Moment einfach, dass Ellie da halt ihr Match kriegt, dafür reicht es mir vollkommen, dass es auf der Card war. Auf der großen,
das ist halt normalerweise so für mich ist es einfach so ein 2,5-3-Sterne-Ding.
Ja.
So.
Ja.
Naja.
Reicht ja aber dann auch. Und das ist ja, wie gesagt, es reicht halt. Und ich fand's cool. Ellie hat ihr Match bekommen, hat verloren, was ja auch okay ist.
Ja, das war ja auch zu erwarten. Und das ist das Match von denen, wo es mich am wenigsten gestört hat, dass der GCW-eigene Wrestler verloren hat.
Ja, genau. Und auf jeden Fall war das, wie gesagt, solides Match, hat Spaß gemacht. Und jetzt kommen wir zur großen Schmarren.
Alter.
Der Last Outlaw, der zwei Tage vorher noch bei SmackDown war. Oh, das hat mich schon erstmal krass das hat mich auch schon fast wütend gemacht. Er erzählt, ja, er sei der erste und letzte Outlaw und er sei so krass, wo ich dann denke, Jeff Jarrett, bekommst du eigentlich mit, was du in deiner Karriere so getrieben hast?
Nichts von Relevanz auf jeden Fall.
Nee, nichts, was Outlaw tut, also nichts, wo du sagst, ja, was ist ein Outlaw? Der hat sich allem angebiedert, was ging.
Ja, vor allem, okay, nichts Relevantes würde ich nicht sagen, weil
nee.
Er hat zumindest immerhin TNA damals gegründet.
Genau.
Er war auch in den 90ern zumindest ein einigermaßen gescheiter Wrestler in der WWF und in der WCW.
WCW 2000, Junge!
Ja gut, da jetzt vielleicht nicht mehr. Gut, sein Booking von sich selbst bei TNA, das ist vielleicht auch ein bisschen fragwürdig.
Five Time.
Von Global Force Wrestling fange ich erst gar nicht an besser.
Meinst du Global Force Gold?
Junge, ey. Aber Das ist schon, wie du sagst, Alter. Mit was für einer Berechtigung nennst du dich eigentlich Outlaw? Vor allem, da kommt er noch da raus mit seinem langen Mantel und seinem Hut, als ob es der fucking Undertaker wäre.
Das Undertaker mit Gitarre.
Wrestled dann.
Hat eigentlich nur ein Gong gefehlt. Ja,
wrestled dann auch noch.
Oder so, aber nee, statt einem Gong, wie hast du nur so eine Seite bei der Gitarre zupfst. Aber im gleichen Takt wie beim Undertaker.
Oh Gott, das hätte ich ja schon wieder gefeiert, ne?
ja, eben.
Und dann kommt er auch noch da raus in so einer Semi-Undertaker-Gear mit so einer Lederhose und mit so einem, Under Armour Tanktop quasi.
Ja.
Sorry, das war einfach scheiße, ganz ehrlich. Was hat man sich eigentlich. Ja. Erstmal, warum packst du Jeff Jarrett überhaupt in deine große Show? Streich doch den Scheiß und lass den Main Event dann wenigstens 15 Minuten gehen können. Dann lässt du Jeff Jarrett auch noch gewinnen. Also hier ist das ganz große Problem. Die erste Hälfte war ja dann noch so, wo du sagen kannst: Okay, also die erste Hälfte war auch deutlich besser als die zweite Hälfte der Show.
Das kommt auch hinzu.
Weißt du, dann lässt du sowas wie Blake Christian als deinen eigenen Guy, den du halt aufbaust, gewinnen. Matt Cardona, den du halt irgendwie, das ist zwar nicht dein eigener Guy, aber den hast du halt wenigstens aufgebaut. Der zieht Heat und so weiter, lässt du gewinnen. Okay, ist auch genommen. Gut, dass Ruby Soho gewinnt, ist auch klar, weil sie ist die AEW-Wrestlerin und hat bei weitem das größere Standing als Eddie Catch. Geschenkt. Aber warum lässt du Jeff Jarrett gegen Effie? Also Effie ist wahrscheinlich nach Jon Moxley und nach Matt Cardona der Typ, mit der die besten Reaktionen bei GCW zieht. Der Typ ist verdammt over einfach, auch mit seiner Art und Weise einfach, weil es ein cooler, sympathischer Typ einfach ist. Und was für einen Nährwert hat davon Jeff Jarrett das Ding zu gewinnen?
Sein Ego kann er sich drauf einwichsen.
Ja.
Wahrscheinlich hat er gesagt so, ja, ich mach's, aber dann gewinne ich.
Ja, aber, das
ja, aber dann hätte ich als...
Brett Lauderdale so, was hab ich als Company dafür einen Mehrwert? Es ist fucking Jeff Jarrett, über den macht ja eh jeder lustig.
Ja. Wisst ihr, war das letzte Mal Jeff Jarrett Relevanz bei GCW hatte, als MLJ das T-Shirt von ihm anhatte, als er Ring announced hat?
Ja.
Aber das ist halt, also das ist jetzt ja nicht so, als hätten die, keine Ahnung, The Rock für ihre Show gebucht, wo du sagst, okay, der gewinnt halt gegen Effie logischerweise, oder ja gut, The Rock ist jetzt ein dummes Beispiel, der wird halt lieber GCW auftauchen, aber ne, das ist halt auch nur fucking Jeff Jarrett, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ne? Also, Jeff Jarrett ist seit...
Es hat kein Sting.
Ja, genau, danke, das ist ein guter Vergleich. Und halt, ne?
Und ja.
Also, du bringst es.
Ich glaube, wir haben True verloren.
Du bringst ja auch nicht dein.
We miss you.
Dein Typ damit over. Dadurch, dass du halt. Toll, ich rede die ganze Zeit und ihr hört mich anscheinend nicht, ihr Wichser.
Ja, jetzt haben wir. Jetzt hören
ja, cool.
Wir
wieder. Na, ich sag halt nur. Also, es bringt ja nicht. Es gibt ja auch so Momente, wo du sagst, okay. Unser Topstar, unser etablierter Wrestler wird durch eine Niederlage overgebracht. Aber das ist ja hier nicht der Fall. Also, was hat Effie denn jetzt davon? Außer, dass in den Geschichtsbüchern steht, er hat gegen Jeff Jarrett im fucking Hammerstein Ballroom verloren, ganz ehrlich. Also.
Das Einzige, was Sinn ergeben würde, ist, wenn er jetzt einen kompletten Charakter-Twist macht.
Ja, aber glaubst du daran?
Wenn da jetzt was drauf folgt, dass er mit dieser Niederlage irgendwie nicht klarkommt, blabliblub. Ansonsten? Nur, und das größte Problem, was ich damit habe, ist, dadurch, dass Effie gewonnen hat, habe ich irgendwie das dunkle Gefühl, dass Jeff Jarrett bei GCW weiterhin irgendwie am Start sein wird.
Alter, ja, hoffentlich nicht, aber...
Und ganz ehrlich, das will ich nicht. Nein, das brauche ich nicht.
Nee.
Das ist auch nicht, das ist nicht das, weswegen ich GCW gucke.
Nein. Mal so Legenden, okay, aber vor allem nicht fucking Jeff Jarrett.
Ja, also, ne, das brauchst du halt wirklich halt null.
In seinem Under Armour Tanktop und ja. Dann hier noch mit der Gitarre und...
Ja, nee, also, ich hoffe, das war's. Ich befürchte es irgendwie nicht, aber, ja, komm, hört auf mit dem Scheiß, ganz ehrlich. Also, ich weiß auch nicht, was man sich dabei gedacht hat. Oh, Jeff Jarrett hat an dem Wochenende nichts zu tun. Lass mal den doch booken für unsere größte Show des Jahres, weil sonst verkaufen wir die nicht auf oder kriegen nicht genug Fight-TV-Buys, weil sich irgendjemand einen Scheiß für Jeff Jarrett interessiert. J-E-F-F, J-A-R-R, leck mich am A-Arsch.
Drew, zur Erinnerung, wir reden über Jeff Jarrett,
nicht
über
Cody.
Ja, klar. Cody bei GCW will ich auch nicht haben, wobei das wäre irgendwie noch witzig. Vielleicht, aber...
Ja, wie als Tag-Team mit Matt Cardona oder sowas, genau auf
der ja, Schiene. Sowas halt, wo du halt weißt, dass es halt albern ist oder sowas halt, ne, aber auch diese Sache mit Jeff Jarrett, man tut ja nicht mal so, als ob das albern wäre, man nimmt das ja tot ernst, ne?
Ja!
Und das ist ja noch viel schlimmer an dem Scheiß. Naja, komm, ist egal, hören wir auf.
Lass ja, uns weiter.
Lass uns weitermachen. GCW World Title Match. John Moxley verteidigt seinen Titel gegen 187 Homicide.
The Notorious 187.
The Notorious 187.
Schöne Fuckbully Ray Chance.
Sehr geil.
Richtig geil.
Sehr schön geil. Laut. Hab ich mich mega drüber.
Hab ich richtig ja, gefeiert. Also zur Erklärung für alle, die es eventuell nicht mitbekommen haben. John Moxley war 3 Monate weg wegen Reha, Entzug, Alkoholsucht bekämpft. Ist jetzt wieder da und hat dann bei AEW halt auch eine dementsprechende Rede gehalten, die er so schön behält hat, von wegen, das Einzige, was ich ab jetzt trinke, ist Blut. Schöner Abschluss. Und Bully Ray hat gesagt, eigentlich hätte er den AEW-Fans seine Entschuldigung geschuldet. Wo sie alle so, wo, glaube ich, auch das Ganze in der Fall so, wieso sollte er sich bei uns entschuldigen dafür, dass er was für seine Gesundheit macht?
Hä? Er hätte sich ja sofort...
Er schuldet uns einen Scheißdreck?
Er hätte sich ja sofort entschuldigt, wäre ihm das passiert. Und der hat es ja auch quasi zwischen den Zeilen gesagt, ja, Gesundheit schön und gut, aber nö.
Ja, der Heat, Leute.
Das ist der Schluss, was er gesagt hat.
Ja, der Heat, Leute, der Heat.
Das war auf Krampf einfach nur, um edgy ja, zu sein.
Vor allem willst du lachen?
Vielleicht, wenn er wirklich dann glaubt, dann ist er noch dümmer, als ich eh schon
vor allem
glaube.
Willst du lachen? Moxley und
ja, wollte ich auch gerade sagen.
Buddy Ray waren an dem Wochenende auch noch bei derselben Show gebucht.
Ja, am Freitag bei Northeast Wrestling. Ich wette, da hat Buddy Ray die Fresse gehalten.
100%.
Natürlich. Als ob der auch nur ein Wort zu Moxley dazu gesagt hat. Und Moxley, wenn er es überhaupt mitbekommen
der
hat...
Der hat es wahrscheinlich nicht mitbekommen und wenn doch, dann ist es ihm sowieso scheißegal.
Ja, so Mox ist halt genau so ein Typ dafür... Wenn es ihn ankratzt, dann hätte er ihm einfach, oder wenn es ihn gestört hätte, richtig, dann hätte er ihm auch bei dieser Show direkt einfach welche auf
genau,
die Fresse
genau das. Message.
Ja.
So schätze ich zumindest
ja,
Moxley
ich auch, voll.
Komplett.
Und das hätten wir dann alle mitbekommen.
Ja! Und alle hätten es gefeiert.
Für dich.
So dieser eine Twitter-Post im Jahr von Moxley, einfach nur einen Bully Ray, wie er einfach kaputtgeschlagen im Backstage schießt.
Am besten so ein Selfie ja. machen, wie Bully Ray einfach da liegt und dann mit der Überschrift Heat.
Aber fand ich dann schön, dass einfach 2000 Leute einfach ganz, ganz, ganz deutlich klar gemacht haben, dass solche Kommentare
genau, halt Bullshit ja.
sind. Ich hoffe, dass Bully Ray die Show gesehen hat. Am besten sogar noch live. Oder niemand, dass das so in sich reingekrummelt hat und sich geärgert ja. hat. Weil das waren halt keine Anti-Heel-Chance wie bei einem Matt Cardona, sondern das war halt wirklich pure
Abneigung. Ja, das war ein ernst gemeintes, das war einfach ein schönes, ernst gemeintes Fick dich, Bully Ray.
Komplett.
Ja.
Bevor ich auf das Match komme, wir hatten ja kurz am Anfang über die Halle, über das Setup gesprochen, aber was ich von euch wissen möchte ist, wie findet ihr Stühle auf der Bühne, auf der Entrance-Bühne?
Nicht ja, so bin geil. Ich auch nicht so der Fan von.
Nicht, auch nicht, weil das...
Ist ja bei PWA auch zuletzt so gewesen. Ich weiß nicht, das ist irgendwie der Bereich, wo ein Wrestler dann vielleicht auch mal hin und her gehen sollte, um seinen Entrance zu machen, um das Publikum anzuhalten.
Ich spreche das ja vor allem an, weil beim Karat wird es ja genauso sein.
Ja?
Ja.
Ja.
Und da wollte ich gerade mal eure Meinung zu wissen. Ich finde es aber auch nicht so toll.
Nee, auch kein Fan
genau.
von.
Genau. Ja, zum Match selber muss ich sagen, ja, es hat halt das Zeitproblem.
Ja, ja.
A, das und B, habe ich bei Mox so ein bisschen das Gefühl, das hatte ich auch schon, ich glaube, er war jetzt am Freitag auch schon wieder bei Rampage,
ja.
die Show habe ich
ja.
aber noch nicht gesehen. Aber auch schon bei seinem Rückkehr-Match gegen Ethan Page habe ich so das Gefühl, er braucht irgendwie aktuell so ein bisschen, um wieder reinzukommen.
Ja.
So, als hätte ihn die Pause so ein bisschen aus dem Tritt gebracht.
Ich glaube, das liegt halt einfach daran, dass er sich komplett auf seine Rehab konzentriert hat. Er sieht jetzt auch deutlich gesünder aus. Ich kann mir auch vorstellen, dass er, ich weiß nicht, wie viel Sport er in der Zeit gemacht hat und so. Und ich glaube, der muss halt seinen Körper erst wieder hochfahren, was so Sport und so angeht.
Er sieht nicht mehr so aufgedunsen im Gesicht.
Genau, und so rot.
Ja, also der sieht echt gut aus. Also der hat sich wirklich gut in Shape gebracht. Auch gut was abgespeckt noch. Der ist wirklich in guter Shape. Aber ich verstehe, was du meinst mit diesem, dass er so ein bisschen wieder, ich will jetzt nicht sagen Ringrost angesammelt hat, aber ja, so ein bisschen vielleicht.
Ist auch vielleicht das Ding so vorher, ne, ich weiß nicht, ob er dann auch angetrunken oder betrunken sogar gecatcht hat, aber vielleicht auch einfach ein neues Gefühl, nüchtern im Ring zu stehen. Und nüchtern die Bumps zu nehmen, nüchtern diese seinen Charakter durchzuziehen und so weiter und so fort. Dass das vielleicht einfach aktuell so ein Ding ist, wo er erst wieder reinkommen muss, so dieses neue Gefühl, dann hast du nicht gesehen. Kann ich mir zumindest vorstellen. Ist
wirklich, ja, ich fand das Match immer noch in Ordnung.
Ja, das hatte Big Fight-Feeling.
Ja, definitiv.
Also ich hatte wirklich Big Fight-Feeling.
Das hätte auch der Main Event sein müssen.
Vielleicht ein paar zu viele Paradigm-Shifts, ja, aber...
Das hätte auch meiner Meinung nach der Main Event sein müssen. Allein weil es halt das World Title Match ist, ne? Und allein weil es halt, wie du schon sagst, man hat es halt so ein bisschen so Big Five Feeling. Also wenn du hörst, John Moxley gegen Homicide, gut, das wäre vielleicht vor 7-8 Jahren geiler gewesen, aber jetzt immer noch halt Let's Go auf die Fresse halt. ja, ich würde es auch ein bisschen auf die Time-Probleme schieben, dass man es vielleicht deswegen ein bisschen gekürzt hat. Wenn es vielleicht nochmal so 6-7 Minuten länger gewesen wäre, dann wäre es bestimmt richtig geil geworden. So fühlt es sich halt ein bisschen, als ob man noch so ein bisschen durchrushen muss, weil mit dem Main Event ja irgendwie auch noch...
Ey, ganz ehrlich, streicht Jeff Jarrett gegen Effie, das Match hat mit Vor- und Nachgeplänkel wahrscheinlich 15 Minuten von der Uhr genommen, gibt 10 Minuten davon dem Main Event, zu dem wir gleich noch kommen, und die anderen 5 Minuten noch dem Match, und dann also haben wir es wesentlich geiler.
Absolut, stimme ich vollkommen zu.
Ricky Starks.
Oder Andy.
Aber ich hatte trotzdem meinen Spaß. Ich freue mich eh mal über Moxley. Ich bin
ja, riesen Fan. Homicide ist auch eigentlich immer noch geil.
Yes. Ich finde es auch vollkommen in Ordnung, dass Mox hier den Titel verteidigt hat. War erst seine zweite Titelverteidigung. Mhm. Früher oder später, vielleicht sogar gegen den AJ Gray, das würde den einfach to the moon pushen, wenn er einen John Moxley um den Titel
besiegt. Das wäre geil.
Das musst du eigentlich machen.
Ja.
Vielleicht sogar nicht in so einem hier Money in the Bank koffermäßigen Einlösen von seinem jedes, so bei, wenn ich es richtig verstanden habe, mit seinem Brass Ring, jederzeit jedes Match, was er haben will.
Ja.
So, das heißt, er könnte halt auch nach der nächsten Titelverteidigung dann ankommen, wenn Moxley halt schon völlig im Arsch ist, vielleicht sogar nach einem Deathmatch oder sowas, und sagen, jetzt möchte ich bitte. So, dann baut das richtig auf, gibt das irgendwie WrestleMania-Wochenende.
Ja, du, genau, Spring Break, wollte ich gerade sagen.
Ja, macht das da. Baut das vorher auf, dass AJ Gray sagt, ich will dieses Match, ich traue mir das zu, und dann gewinnt er das.
Geil.
Nicht mal, und hoffentlich dann auch nicht irgendwie mit so einem Fake Falls unclean Finish, sondern einfach clean.
Clean 1, 2, 3. Das ist
einfach 20 Minuten auf die Fresse hauen und er dann im richtigen Augenblick den richtigen Move hittet.
Das wäre geil.
Schön sein BBC.
Genau. Das wäre halt das Beste, weil, wenn wir ehrlich sind, es gibt zwei Gründe, warum du halt Leute von anderen Companies, also von anderen großen Companies, holst und die zu deinen Champions machst. A, wegen der Overness von diesen Leuten halt, wegen der Publicity, damit du halt sagen kannst, ja, wir haben halt irgendwie einen großen Namen als unseren Champion. Und B, damit die halt jemanden fett overbringen können, wenn die den Titel verlieren.
Ja.
Und das erste haben sie schon gemacht mit John Moxley, als er Champion geworden ist. Und das zweite sollen sie jetzt mit AJ Gray machen, aber Spoiler, das wird vermutlich nicht passieren, aber da komme ich nach dem Main Event gerne nochmal drauf zu.
Ja. Und, genau, ich fand's auch super, also, ich fand's auch super solide. Moxley sehe ich auch super gerne, wie gesagt. Homicide war auch dann der würdige Gegner in diesem Rahmen. Und, ja. Dann ging's zum Main Event. Ich war schon so, Hof, mal gucken, wie lange der geht. Ich habe schon gehört, dass der kurz geht. Dann kamen die Briscoes raus. Dann kam Matt Tremont raus, weil war ja eine Open Challenge. Und dann kam der König raus, Nick Gage.
Was ein Pop.
Ja.
Auch wenn Nick Gage irgendwie abwesend wirkte die ganze Zeit. Als wäre er mit dem Kopf nicht im Hammerstein gewesen. Oder vielleicht benebelt oder sonst irgendwas.
Na, war auch sein erstes Match seit Oktober wieder?
Jo.
Genau.
Keine Ahnung, ich fand, das war alles kacke irgendwie. Klar, ist geil, dass Nick Gage wieder da ist, aber irgendwie bei so einer Open Challenge, da hat sich doch jeder auf irgendein richtig krass geiles Tag-Team-Match gefreut. Und dann hast du halt einfach eine, so einen 5-Minuten-Titelwechsel mit so einem ganz, ganz weirden Ende.
Ja, das war ganz, ganz komisch.
Ja, das Match war halt auch einfach scheiße. Also wie gesagt, das ist ja dann auch der Zeit geschuldet, dass man dann halt nicht mehr Zeit hatte, weil aufgrund dessen, dass man ja nicht nur bei Fight war, sondern auch an Pay-Per-View, muss man sich ja an bestimmte Zeitvorgaben halten. Und dann hat man halt nicht mehr so viel Zeit. Jay Briscoe hat es dann nach der Show geschrieben, ja, hier, fuck, Pay-Per-View-Time-Restrictions. Darunter hat das Match halt gelitten. Ja, wenn das Ding jetzt nur auf Fight gewesen wäre, dann wäre die Show wahrscheinlich noch eine 3-4 Stunden länger gegangen. Dann hättest du halt den letzten beiden Matches noch ein bisschen mehr Zeit geben können.
Ja, also ich denke mal, mindestens eine halbe Stunde länger wäre es gegangen.
Und ja, so war das halt leider gar nichts.
Dann wäre man auch, wenn das ein 20-Minuten-Match gewesen wäre, dann wäre man auch mit dem Titelwechsel fein.
Ja, genau. Zum Beispiel halt. Ja, ich habe ein ganz großes Problem an der Stelle. Und zwar, also erstmal hat natürlich jeder was anderes erwartet. Seien wir ehrlich, jeder hat gedacht, jetzt kommen FTA raus.
Same.
Und ich meine, ey, bei aller Liebe, ich bin der Letzte, der irgendwas gegen Nick Gage sagen will. Ich liebe Nick Gage genauso wie jeder andere Mensch auf diesem Planeten auch, wahrscheinlich. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Aber, also erstmal warst du...
Game Panic bei Drew.
Was sagst du?
Game Panic bei Drew.
Nein. oh Gott. Erstmal warst du total weird, als da die Musik von Matt Tremont kam. Und ich so, okay, du kennst jetzt diese Musik, aber wer ist denn das jetzt gerade? Weil es hat ja dann auch irgendwie gefühlt so 2-3 Minuten gedauert, bis da jemand rauskam dann.
Ja, genau.
Und dann war so, ja, okay, Matt Tremont. Ja, okay, Matt Tremont braucht wahrscheinlich immer noch Geld, um seine Schulden abzubezahlen von der Onita-Show. Ja, okay, bucken sie den halt.
Was für Schulden?
Hä?
Was für Schulden meinst du? Ich kenne die Story.
Ja, der hatte doch, im Oktober hatte der doch die Show, wo er Onita gebuckt hat.
Aus Japan, Atsushi Onita in einem wirklichen Explosion-Deathmatch. Und ja, das hat wohl sehr viel Geld verschluckt.
Ja, und am Ende war es wohl so, dass er dann Onita nicht mal die komplette Gage bezahlen konnte, die vorher vereinbart hatten. Sondern wohl nur deutlich weniger. Und wolle dann irgendwie noch die
Hallen. IWTV hängt da auch mit drin.
Genau, IWTV hängt da wohl auch mit drin. Und ist eigentlich irgendwie eine komische Situation, was den wohl in ein bisschen Schulden gestürzt hat. Dann mit Venues, die er dann noch irgendwie nicht abbezahlen konnte. Also mit Video-Venues für seine Shows und sowas halt. Und deswegen ist das irgendwie auch so eine random Return irgendwie von Matt Tremont. Da kommt halt Nick Gage noch dazu. Ich meine, klar, okay, ist halt der Hate Club zusammen. Aber, also ich finde, wir sind bei GCW im Moment an einem Punkt angelangt, wo du nicht mehr auf Leute wie Nick Gage, okay, angewiesen ist jetzt falsch, weil der ja immer noch over as fuck ist, der Typ. Aber wo du dich langsam von jemandem wie Nick Gage wegbewegen musst und vielleicht auch mal bei anderen Leuten den nächsten Schritt gehen musst, wie zum Beispiel bei jemandem wie AJ Gray, Atticus Koga, Blake Christian, Effie, Ellie Catch, aber diese Leute werden immer die zweite Geige spielen, solange Leute da wie Nick Gage rumdümpeln im Main Events, solange Matt Tremont da wieder am Start ist und so weiter und so fort. Und das ist, die Company heißt Game Changer Wrestling. Also versuch doch mal auch mit den Leuten, die du versuchst zu etablieren, das Game zu changen. Also wenn das gerade Sinn ergibt, was ich versuche zu sagen.
Ich bin da komplett bei dir, Drew. Also ich find's halt auch, irgendwann muss da wirklich so die Wachablösung für bestimmte Menschen kommen.
Ja, total. Ich meine,
die GCW muss halt das machen, was wir eigentlich schon seit Jahren in der WWE wollen. Dass die neuen Stars overgebracht werden und nicht zum 10. Mal Roman Reigns im Titel steht.
Ja, aber solange halt jemand wie Nick Gage...
So, dass da einfach ein bisschen mehr in the mix geworfen wird im Main Event und nicht nur in der Pre-Show irgendwelche jungen Stars rumdrücken dürfen.
Ja, genau. Das ist halt das Problem. Solange aber jemand wie Nick Gage am Start ist zum Beispiel... Wird das halt nie passieren.
Und das Potenzial haben sehr viele Leute.
Ja, natürlich.
Leute, ja.
Aha, das ist halt
so. Man muss es halt nur richtig einsetzen. Von daher bin ich da voll bei Drew.
Ja.
Ja, so ist das.
Auch wenn ich jetzt fast das komplette letzte Jahr GCW verschlafen habe, aber dass halt immer noch die gleichen Leute da dümpeln, ist halt, naja.
Ja, du hast ja mit einem Atticus Cougar hast du da wen mit einem Atticus Cougar hast du da halt wen aufgebaut und alles. Aber da ziehst du nicht den Final Cut. AJ Gray dasselbe. Ja. Effie ebenso. Ja, okay. Black Christian war halt letztes Jahr bei der WWE, alles okay. Aber, ja, das war, also Main Event war leider nichts. Ich muss mich hier jetzt gerade beeilen, weil ich muss gerade schnell gleich wohin. und da muss ich halt einfach sagen, schau, als solches, ich habe dir eine Note 3 gegeben, es war solide Kost,
ja.
Die vor allem runtergezogen wird von der zweiten Hälfte und Booking-Entscheidung und vor allem Zeitproblemen. Die erste Hälfte war aber, sehr anständig und ich sag mal so, es wäre auch sehr überraschend gewesen, wenn diese Show der absolute Banger gewesen wäre, weil liegen auf dem Punkt, sei es damals Ring of Honor mit der Supercard gewesen im MSG, sei es jetzt, das passiert halt leider nicht fehlerfrei, weil sie es halt nicht gewöhnt sind, so auf so einem Level zu performen.
Ja, das ist auch vollkommen okay, finde ich. Also, man, das ist ja auch so ein Ding, man hat ja hier auch schon so ein bisschen ein Wagnis eingegangen, hat gesagt, so, okay, komm, Hammerstein Ballroom, let's go. Das ist halt eine Nummer, die zieht ja halt auch. Allein wenn, also wir waren ja auch direkt so, als es dann hieß, GCW im Hammerstein Ballroom, let's fucking go. Da hatten wir direkt Bock da drauf, so. Halt, ne?
Ich muss mich leider verabschieden, liebe HörerInnen. Wir hören uns. Tschüss.
Mach's gut, Dieter.
Ja.
Wir können ja noch kurz weiterreden.
Ne, da, also das ist ja auch eine Sache, die zieht ja auch. Ne? Also wir waren ja auch direkt so, yo, GCW im Hammerstein Ballroom, ja, let's go, ich bin dabei halt, ne? Direkt Bock auf gehabt, weil es halt auch ein sehr ikonisches Venue halt ist, weil auch vor allem ECW. Und GCW ist ja so ein bisschen jetzt das, was damals die ECW für diese Die-Hard-Hardcore-Fans war.
Ja, auch die Energie von den Fans ist halt
genau.
Eine ähnliche. Aber wenn ich habe jetzt ECW halt nie miterlebt, aber man kennt ja Ausschnitte, man kennt die Berichte über diese Energie. Und genau das verspüre ich halt bei
ECW. Ja, total. Und deswegen finde ich das jetzt nicht so schlimm, dass die Show, vielleicht, also dass das jetzt keine 1 plus mit Sternchen ist, finde ich okay. Das war halt eine solide Show, die vielleicht ein bisschen besser gewesen wäre, wenn man diese Pay-Per-View-Time-Restrictions nicht gehabt hätte. Wie gesagt, die erste Hälfte fand ich sehr gut, die zweite hat es ein bisschen runtergezogen. Ist aber auch vollkommen okay, finde ich. Also ich finde das jetzt nicht schlimm, dass das jetzt nicht die beste Show der Welt war oder sowas halt, ne?
Auf gar keinen Fall. Ich glaube, dieses gerade mit diesen Time Restrictions, da musst du halt auch erstmal umgehen können.
Ja.
Mit umgehen können. Und wenn du das nicht gewohnt bist, dann gibst du halt Matt Cardona und Joey Janela 20 Minuten.
Genau.
So, dann lässt du noch irgendwie so ein Riesensegment in der Mitte, was glaube ich auch 5 bis 10 Minuten ging mit hier Mans Warner ja. Und Co. Wenn sich sogar, glaube ich, mindestens 10 Minuten
irgendwas
da irgendwie. Von der Uhr nimmt. Und dann kommst du halt in solche Zeitbredüllien. Bredüllien.
Ja, aber das ist halt was.
Ne, alleine wenn du dieses Segment in der Mitte rauslässt, wenn du nicht den Fehler machst, den Jeff Jarrett in die Show zu bucken,
ja.
Dann bist du on time mit 3 Stunden und hast halt auch genügend Zeit für deine beiden Main Events. Man merkt, ich kann auch schon langsam
nicht mehr reden. Ja, genau, halt absolut das. Aber das ist eine Sache. Ich meine, keiner ist ja fehlerfrei. Daraus lernst du halt, ne? Beim nächsten Mal, wenn du so ein Pay-Per-View-Deal hast, dann weißt du das. Dann timest du es halt anders oder sonst irgendwas. Oder machst vielleicht es einfach nicht an Pay-Per-View, sondern belässt auch Fighter. Hast du ja solche Restrictions nicht. Ne? Das ist ja einfach eine Situation, da lernst du. Also ich hoffe, dass man daraus lernt, sagen wir es so. Aber ich denke mal schon.
Würde mich echt mal interessieren, ob sich dieses On-Pay-Per-View, dieses klassische Pay-Per-View-Ding, ob sich das für die rentiert hat. Ob sich da wirklich richtig viele Leute diesen klassischen Pay-Per-View gekauft haben oder ob eh alle einfach nur.
Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, weil guck mal, bei Fight hat die Show 10 Euro gekostet. Auf dem Pay-Per-View bezahlst du, glaube ich, 50 dafür.
Ja, und vor allem als Non-Wrestling-Fan oder als nur WWE-Fan kaufst du dir keine.
Kann ich mir auch nicht vorstellen.
Da guckst du auf die Card, zuckst mit den Achseln und denkst, was soll denn das
für eine
Hälfte da? Ah, okay, Moxley, Ruby Soho, vom Gesicht her kenne ich die noch. Aber ich glaube, kaum, dass dann jemand dafür 50 Euro
ausgibt. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Deswegen glaube ich, und also für Fight soll es sich wohl sehr gelohnt haben. Das ist wohl die erfolgreichste Fight-Show wohl irgendwie, oder Wrestling-related Fight-Show. Also von den Kaufzahlen her. Das
wahrscheinlich dann aber unabhängig von sowas wie AEW, oder? Oder haben die wirklich mehr Leute gekauft als
AEW? Ich bin mir da nicht sicher. In dem Post, den ich dazu gelesen habe, war das ein bisschen widersprüchlich. Da hieß es zuerst, es ist die erfolgreichste GCW-Show gewesen. Was ja durch.
Gut, das ist relativ genau. Nachvollziehbar.
Und dann hieß es irgendwie an anderer Stelle kurz, es ist wohl irgendwie die erfolgreichste Fight-Show überhaupt gewesen. Was ich mir dann irgendwie nicht vorstellen kann, weil es ja auch noch andere Sachen außer Wrestling gibt und dann zum Beispiel, wie du sagst, halt AEW oder sowas, wo ich jetzt schon mal vor.
Ja, oder auch sowas genau, wie UFC.
Die werden wohl immer noch mehr Buys haben als so eine Show. Ja. Also da gehe ich mal fest von aus. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht nur auf. Aber wie gesagt, das war ein bisschen widersprüchlich in diesem Post. Deswegen gehe ich davon aus, dass es sich vielleicht entweder nur aufs Indie-Wrestling oder nur auf GCW und allgemein bezieht. Was dann deutlich realistischer klingt.
Also bei GCW, dass das deren erfolgreichster Fight-Buy war, davon ja, da gehe ich ganz klar.
Weil, aus. Wie gesagt, das haben sich allein viele Leute halt geholt, weil es allein einfach GCW im Hammerstein ist.
Überhaupt genau. Der Hammerstein. Ja, ich glaube, das hat da viele Leute auch
gezogen. Ja, definitiv. Was ja auch okay ist, ne? Dafür hat man es ja auch gemacht ein bisschen, ne? Also, wenn wir ehrlich sind.
War einfach nur ein riesiger Publicity-Stunt. Ich hoffe, dass es sich für GCW gelohnt hat.
Ich
hoffe auch. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch irgendwas auf der Uhr hast. Ansonsten würde ich jetzt einfach die Abmoderation
gerne, übernehmen. Gerne, ich bin auch soweit fertig. Dann lass uns das gerne tun.
Perfekt, in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne eine iTunes-Bewertung da, Spotify-Bewertung. Folgt uns auf Social Media für Updates, wann neue Folgen kommen. In der Regel dienstags und freitags übrigens. Und an der Stelle, bleibt bitte gesund, macht sich gut, macht's besser.
Tschö.
Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.